Vom 7. bis 18. Dezember 2009 soll in Kopenhagen ein neues internationales Vertragswerk für den globalen Klimaschutz ausgehandelt werden. Während viele Umweltschutzorganisationen bei den Verhandlungen beratend zur Seite stehen, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, gibt es auch Menschen, die laut und deutlich sagen, nicht mit uns. Und sie rufen dazu auf, den Klimagipfel mit vielfältigen Aktionen zu be- oder verhindern. Und am Telefon begrüße ich jetzt Jonas von der Gruppe Avanti, Projekt Undogmatische Linke aus Hamburg. Guten Morgen, Jonas.
Guten Morgen.
Ihr seid Teil eines Netzwerkes, das jetzt dazu aufruft, diese Klimaverhandlungen in Kopenhagen zu stören. Wer ist denn daran alles beteiligt?
Na, alle möglichen Leute aus so einem bewegungsorientierten linken Spektrum, jetzt hier in Deutschland. Man kann aber auch sagen, international, dass es eine Menge Organisationen aus dem globalen Süden gibt, also bei denen die Probleme jetzt schon so dringend sind, dass sie sagen, dass es da abläuft bei den Verhandlungen, ist ein blanker Hohn, da müssen wir irgendwie mehr machen, die sich an den Aktionen beteiligen wollen.
Ihr wollt dem Gipfel jetzt ja die Legitimität entziehen. Jetzt könnte man aber auch sagen, ist es denn nicht sinnvoll angesichts des prognostizierten Klimawandels, wenn sich die Regierungen dieser Welt zusammensetzen und sich des Problems endlich annehmen?
Ja, also prinzipiell hört sich das auch erstmal sinnvoll an. Deswegen haben wir eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Das Problem halt bei diesen Verhandlungen ist, dass in Wirklichkeit da kein Klimaschutz passiert. Also wenn man sich anguckt, was hat das Kyoto-Protokoll in den letzten Jahren gebracht, dann hat es nicht nur nicht den Klimawandel aufgehalten oder den Anstieg der CO2-Emissionen, sondern der Anstieg der CO2-Emissionen hat sich auch noch beschleunigt. Jetzt irgendwie vor ein paar Tagen hat die dänische Vorsitz jetzt von dem Klimaverhandlungen irgendwie so einen Vorschlag rausgegeben, der dann vorsieht, dass irgendwie 2020 der hohe Höhepunkt an CO2-Emissionen erreicht ist, was halt angesichts des Notwendigen ein total blanker Hohn ist. Und wenn wir uns dann aber auch noch angucken, was irgendwie die Vergangenheit von Gipfeln war, wo irgendwie die Regierung viel versprechen und in Wirklichkeit dann aber das Gegenteil dabei rauskommt, was sie auf Papier schreiben, dann lässt sich doch stark die Frage stellen, warum wir diesmal den Regierungen vertrauen sollten, dass es jetzt plötzlich anders wird.
Nun sind diese Klimakonferenzen ja stetig gewachsen. Mittlerweile sitzen ganz viele Nichtregierungsorganisationen irgendwie mit am Verhandlungstisch und beraten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sie trotzdem auch dazu aufrufen, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, um genügend Druck aufzubauen, damit dort was passiert. Das ist also eine Art Doppelstrategie. Wie ist denn euer Verhältnis zu diesen Gruppen?
Das kommt total drauf an. Also es gibt natürlich Leute, die mit einem total berechtigten Interesse in den Verhandlungen sitzen. Ich sage jetzt mal, wenn Leute aus Regionen, die jetzt ganz stark zum Beispiel durch irgendwie Aussterben der Fischbestände von dem Klimawandel jetzt schon betroffen sind, dann erhoffen sie sich von Kopenhagen 1 und das wird nicht jetzt wahrscheinlich bei diesem Gipfel passieren, aber es könnte irgendwann in diesen Verhandlungen passieren, wenn da nochmal größerer Druck erzeugt ist, dass es Reparationszahlungen an den Süden gibt für die Schäden, die sozusagen durch industrielle Nutzung, durch den Klimawandel ausgelöst worden sind. Gleichzeitig gibt es aber eine Menge Mechanismen im Klimaprotokoll selber, also als Beispiel zum Beispiel das Clean Development Mechanism, also das heißt Maßnahmen, Klimaschutz, angeblichen Klimaschutz in die dritte Welt oder sogenannte dritte Welt auszulagern, die bei den Leuten dann vor Ort aber ganz viele negative Konsequenzen auslösen. Und wo ich dann ein bisschen ein Unverständnis habe, ist, wenn dann so Organisationen wie German Watch, die ihr, glaube ich, auch mal interviewt hattet, dann zu solchen Mechanismen überhaupt gar keine kritische Haltung mehr haben, sondern in Wirklichkeit das eigentlich irgendwie nur noch abfeiern und fordern, dass Merkel doch die neue Klima-Queen sein soll.
Nun ist es ja so, dass vorher, kann man sagen, oder im Verständnis vieler Menschen auf der Welt ist die Luft erstmal frei, die ist, kostet nichts, wenn man ein- und ausatmet. Durch die Klimaverhandlungen ist ja genau diese Luft eigentlich zum Gegenstand einer kapitalistischen Verwertungslogik geworden, indem man auf einmal Verschmutzungsrechte kaufen und verkaufen und handeln kann. Viele Leute sehen darin einen Gewinn drin, weil sie sagen, der Markt kann damit quasi regelnd eingreifen. Wie würdet ihr denn genau diese Mechanismen bewerten?
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen auch unverständlich, warum in einer Situation, wo wir gerade eine Krise haben, die genau durch solche Marktmechanismen hervorgerufen worden ist, immer noch Leute glauben, dass man genau mit diesem Markt jetzt das Klimaproblem in den Griff bekommen könnte. Und ich glaube, in Wirklichkeit passiert das Gegenteil, zumindest wenn man sich anguckt, wie auch die Umsetzung von solchen Emissionshandel ist, zum Beispiel in der EU. Also da haben jetzt die Energiekonzerne kostenlos in den letzten Jahren ihre Emissionszertifikate bekommen und haben dadurch selbst nach Schätzung der EU-Kommission ungefähr 30 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Also allein dadurch, dass die EU-Kommission denen die Emissionszertifikate geschenkt hat, also die Leute, die am schlimmsten sind, die sozusagen die Hauptklimasünder sind, die haben Geld gemacht und das nennt man dann Klimaschutz.
In einem Aufruf für die Proteste in Kopenhagen heißt es, Zitat, während es endlich gesellschaftlicher Konsens scheint, dass die aktuelle Klimakrise menschengemacht ist, wird unterschlagen, dass ihr Ort nicht der schmelzende Gletscher ist, sondern die kapitalistische Warenproduktion. Welche Konsequenz folgt denn für dich aus dieser Feststellung?
Ja, also ich glaube, Klimawandel oder CO2-Emission hat ganz viel zu tun damit, wie eine Gesellschaft produziert. Und der Kapitalismus produziert auf einer Wachstumsstrategie und und braucht notwendigerweise momentan, zumindest in der derzeitigen Form, so eine fossilistische Produktion. Und wenn wir das nicht schaffen, von diesem Wachstumsimperativ, also dass ein ständiges Wirtschaftswachstum notwendig ist, nicht um irgendwie weltweit den Reichtum zu erhöhen von allen oder ein besseres Leben zu ermöglichen, sondern um überhaupt das System am Leben zu halten. Wenn wir uns davon nicht verabschieden, dann werden wir auch keinen Klimaschutz erreichen.
Das klingt jetzt nach der Forderung, den Kapitalismus abzuschaffen. Das ist andererseits aber ja auch eine gewisse Alles-oder-Nicht-Strategie, weil wenn man sagt, okay, das ist gerade nicht zu erreichen, dann folgt daraus vielleicht nichts weiter. Sind denn nicht dennoch auch konkrete eigene Schritte jenseits dieses Systemwechsels nötig, mit denen sich auch eine radikale Linke beschäftigen sollte?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir uns auch klar machen müssen, dass irgendwie der Klimawandel auch viele linke Utopien erstmal vor eine Herausforderung stellt. Aber was sind die konkreten Schritte? Es gibt ganz konkrete Schritte. Bei vielen von uns wird in der Nähe oder vor der Haustür ein Kohlekraftwerk gebaut. Zum Beispiel bei uns das Kohlekraftwerk in Moorburg. Gleichzeitig tut ja die deutsche Regierung gerade so, als seien sie Klimaschützer Nummer 1. Das ist ein Widerspruch. Es werden über 20 Kohlekraftwerke in Deutschland gerade gebaut. Das heißt, konkret brauchen wir eine Bewegung, die eingreift in gesellschaftliche Verhältnisse und jetzt Klimaschutz schafft. Das ist aber eine Sache, die von unten erkämpft werden muss. Niemand hätte, wäre auf die Idee gekommen, angesichts der Kämpfe um Atomkraft einen internationalen Gipfel zu fordern, der dann irgendwie dafür sorgt, wo dann die Leute, die ein Interesse an der Atommafia, an der Atomtechnologie haben, selber dafür sorgen, dass Atomkraft abgeschafft wird.
Eine letzte Frage. Häufig wird auch in der medialen Berichterstattung getrennt zwischen den legitimen Protesten, die es gibt, und denjenigen, die angeblich nur kommen, um Krawall zu schlagen und am eigentlichen Thema gar kein Interesse haben. Wie würdest du denn sagen, kann man in der sozusagen auch Öffentlichkeitsarbeit oder in der öffentlichen Vermittlung dieser Trennung entgegenwirken und die eigenen Inhalte und die eigene Kritik vermitteln?
Also ich würde erstmal sagen, die Bedingungen sind dafür besonders gut. Auch selbst, also ein Großteil der NGOs, die irgendwie ein Teil sind dieser Gipfelproteste, sind langsam echt genervt davon, wie dieser Prozess abläuft und dass er wahrscheinlich auch ohne ein nennenswertes Ergebnis bleiben wird. Und die Bedingungen für eine radikale Intervention in Kopenhagen sind, glaube ich, so gut wie lange nicht mehr.
Und du rechnest auch damit, dass es in Kopenhagen zu vielfältigen und großen Protesten kommen wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Kopenhagen ist der Moment, der für die Klimabewegung so eine Art Seattle sein kann und sollte.
Okay, dann danke ich dir erstmal für die Einschätzung. Wir werden das Thema natürlich hier weiter im Auge behalten.
Vielen Dank.
Das war Jonas von der Gruppe Avanti Projekt Undogmatische Linke aus Hamburg, die eben zu vielfältigen Protesten in Kopenhagen aufrufen anlässlich der 15. UN-Klimakonferenz.